Werbung.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.
Omaha Steaks semi-annual sale is here. Save 50% site-wide on legendary steaks, gourmet burgers, chicken, pork, seafood, and more. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at omahasteaks.com. Shop now to save 50% site-wide on steaks and more during Omaha Steaks semi-annual sale. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, promo code AUDIO. Minimum purchase may apply. See site for details.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Wir begeben uns jetzt nach Ägypten in das Jahr 1912. Der deutsche Archäologe Ludwig Borchardt gräbt sich durch den Wüstensand und stößt dabei auf eine mystische Büste mit dem Antlitz einer Frau. Später wird er im Grabungsprotokoll folgende Worte vermerken: Beschreiben nützt nichts, Ansehen, Ausrufezeichen. Ja, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, ich spreche von der Nofretete-Büste. Doch wer war diese geheimnisvolle Königin und wie kam ihr Abbild nach Berlin? Und warum steht sie dort noch immer? Ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum und zu Gast ist der Journalist Birk Grühling. Birk, hast du den Rat des Archäologen beherzigt und dir die Nofretete in Berlin angesehen?
Ja, ich habe ein Buch über das alte Ägypten geschrieben und musste dann natürlich mir auch mal Nofretete angucken, weil die irgendwie ja für Ägypten steht. Und ich muss schon sagen, ich kann das verstehen, die hat eine wirklich unfassbare Präsenz. Die steht ja im eigenen Raum im neuen Museum und das ist perfekt ausgeleuchtet durch die Nordkuppel. Und man kann die auch aus mehreren Räumen schon sehen. Man sieht auch, dass die Besucherströme da so hinströmen. Und ich würde sagen, die ist auf jeden Fall genauso sehenswert wie die Mona Lisa oder eine Sixtinische Kapelle. Und laut Museum und natürlich auch der Stadt Berlin kommen etwa 1 Million Menschen pro Jahr nach Berlin, um sie zu sehen.
Ja, Birk, ich habe sie noch nicht gesehen. Und was ich aber spannend finde in diesem Zusammenhang, ist ihr Name. Und zwar, der bedeutet übersetzt, die Schöne ist gekommen. Und ja, gekommen ist sie tatsächlich, ja, wie du eben gesagt hast, nach Berlin. Sie ist sozusagen eine zugezogene Berlinerin. Und dass sie nun in Berlin ist statt in Kairo, das sorgt für einige Konflikte. Aber Birk, lass uns später darüber reden. Lass uns lieber erstmal über die Königin selbst reden und wie sie entdeckt wurde.
Genau, die wurde am 6. Dezember 1912 entdeckt von einem Archäologen, der aus Deutschland kommt, Ludwig Borchardt, und der hat in Tell el-Amarn ausgegraben und hat da eben eine Kalksteinbüste gefunden. Und die lag im Raum 19 im Haus Planquadrat P47,2 in der Werkstatt eines Bildhauers.
Das ist jetzt aber sehr genau. Genau. Ich habe doch mal in den Grabungsbericht von damals reingeguckt und ich zitiere mal den Archäologen selbst, weil ich finde, dass man seine Begeisterung aus seinen Worten sehr gut herauslesen kann. Und zwar hat er Folgendes geschrieben: Die Muskeln des Nackens und die Halsseiten sind so fein wiedergegeben, dass man sie unter der zarten, im gesunden Fleischton gehaltenen Haut spielen zu sehen glaubt. Die ägyptischen Bildhauer haben so gut wie nie den Versuch gemacht, in den Gesichtern ihrer Kunstwerke irgendeine Gemütsbewegung zum Ausdruck zu bringen. Dieses Gesicht aber ist der Inbegriff von Ruhe und Ebenmaß. Ja, ich kann dem nur zustimmen. Was mir aber beim Angucken dieser Büste auffällt, die Nofrotete, die hat ja nur ein Auge. Warum?
Genau, das ist auch ein großes Rätsel dieser Büste. Das rechte Auge besteht aus Quarz mit schwarzem Wachs und ist eigentlich perfekt eingesetzt, auch sehr, sehr schön. Und das linke fehlt einfach. Und lange hat man darüber spekuliert, ob es vielleicht eine symbolische Bedeutung hat. Heute glaubt man, dass diese Büste als Modell nie fertiggestellt würde. Sie war sozusagen ein Arbeitsmodell und Vorlage für spätere Büsten sozusagen und wurde eher zufällig zum Meisterwerk.
Sie war also nie dafür gedacht, in der Öffentlichkeit ausgestellt zu werden?
Tatsächlich zeigen CT-Scans, dass der Kalksteinkern darunter mal ein anderes Gesicht hatte mit ungleichen Schultern und längerem Nacken. Und der Bildhauer hat diese Mängel ausgeglichen mit Stuck und schuf dann eben dieses perfekte Ebenmaß. Und manche Forschende gehen davon aus, dass die Werkstatt den Auftrag bekam, ein neues idealisiertes Gesicht der Königin zu kreieren und eben passend zu einer erhöhten Stellung im Sonnenkult eben die perfekte Schönheit als Teil einer religiösen Inszenierung. Und das klappt ja bis heute, ne?
Werbung.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Wir reden jetzt die ganze Zeit über dieses Abbild, aber nicht über die Frau dahinter. Wer war denn diese Person? Wer war denn diese Königin?
Da wissen wir erstaunlich wenig drüber, aber dafür, also dass man sie quasi extra nach Berlin fährt, um sie zu sehen, wissen wir gar nicht, wer sie ist. Das ist eigentlich sehr lustig. Also man weiß, dass es wahrscheinlich die Hauptgemahlin von Pharao Echnaton ist und sie lebte im 14. Jahrhundert vor Christus in der 18. Dynastie des Neuen Reiches. Die meisten steigen jetzt schon aus. Lange dachte man auch, sie könnte eine ausländische Prinzessin gewesen sein, vielleicht aus Syrien. Inzwischen gehen aber die Forschenden davon aus, dass sie aus der ägyptischen Oberschicht kam.
Wie alt war sie denn, als sie Königin wurde?
Tatsächlich, bei der Eheschließung war der König oder der Pharao etwa 16 bis 18 Jahre alt und Nofretete so zwischen 12 und 16. Das war relativ üblich für königliche Ehen. Und was wir sicher wissen, Nofretete hatte mit Echtaton 6 Töchter und darunter auch die spätere Frau von Tutanchamun.
6 Töchter, aber keinen Sohn. Birk, das war doch in dieser Zeit als Königin bestimmt eher problematisch, weil Söhne ja oft als Stammhalter galten.
Tatsächlich könnte man das denken, aber Nofretete scheint eine relativ starke Stellung gehabt zu haben. Also sie wird nicht nur als Ehefrau gesehen, sondern eben auch als Beraterin oder Regentin. Und genau, es gibt zum Beispiel auf manchen Bildnissen von ihr trägt sie, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, den Ur aus. Das ist sozusagen eine heilige Schlange als Herrschaftssymbol. Und ihr Name wird auch in Doppelkartuschen geschrieben, also in Hieroglyphen und so ein bisschen umrandet ist das. Und das ist eigentlich nur für Könige üblich. Und es gibt auch Darstellungen, die sie in königlichen Posen zeigt, in den Posen des Pharaos, zum Beispiel in einem Streitwagen beim Kampf gegen Feinde. Und auch das ist eigentlich dem männlichen König vorbehalten. Und das werten die Forschenden als Hinweis darauf, dass Nofretete sozusagen nicht nur einfach Ehefrau war, sondern selbst auch in einem hohen Maß die Politik des Landes bestimmt hat.
Also reden wir über eine echte Powerfrau der Antike.
Genau, auch da gibt es natürlich immer wieder Diskussionen drum, ähnlich wie bei Kleopatra. Aber es gibt Forschende, die auch sagen, dass vielleicht diese Rolle eher religiös bedingt war, weil in dieser Zeit vollzog Echnaton nämlich eine Revolution in der Religion. Er gründete nämlich die erste monotheistische Religion der Weltgeschichte. Der alle ägyptischen Götter, und das waren relativ viele, durch einen Gott, und zwar Aton, die Sonnenscheibe. Und hier kommt auch Nofretete ins Spiel. Echnaton, Nofretete und Aton bildeten quasi so eine göttliche Dreigestirn, und Schöpfer Gott Aton und seine Kinder Shu, das war Echnaton, und Tefnut, das war Nofretete.
Das heißt, sie waren quasi Halbgötter.
Genau. Ja, so ein bisschen auch Vermittler zwischen Aton und der Welt, so ein bisschen wie der Papst quasi. Und das Volk konnte auch nur durch sie Kontakt nach oben aufnehmen. Also sonst war es ja so, vorher bei den anderen Göttern gab es Tempel und da konnte auch jeder reingehen und dann mit den Priestern sprechen. Und jetzt war es aber sozusagen eine geniale Machtkonzentration. Und Nofretete hatte dann eben auch einen eigenen Kult und einen eigenen Tempel. Völlig außergewöhnlich für eine Königin.
Und dann hat das Ehepaar ja sogar noch eine eigene Stadt gegründet, das Achet Aton, Horizont des Aton. Also das war eine komplett neue Stadt mit prächtigen Tempeln und Palästen. Genau, und die beiden haben sich auch umbenannt. Nofretete erhielt nämlich noch einen Beinamen und hieß dann übersetzt, schön sind die Schönheiten des Aton.
Mhm, genau. Und aber dieses Bauprojekt und diese Kulturrevolution hat sich im Sand verlaufen und es wurde nach 15 Jahren alles wieder rückgängig gemacht. Und der Nachfolger, den kennen wir auch, das ist Kindkönig Tutanchamun, beziehungsweise seine Berater, haben dafür gesorgt, dass man zu den alten Göttern zurückkehrte. Und es gab sozusagen auch eine Bewegung, dass man diesen Ketzerkönig Echnaton auslöschte und quasi alle Inschriften übermeißelte und diese alte Stadt wurde aufgegeben und verfiel.
Und was geschah mit Nofretete?
Auch das ist ein großes Rätsel. Lange glaubte man, sie sei im 12. Regierungsjahr von Echnaton gestorben oder in Ungnade gefallen. Aber 2012 fanden belgische Archäologen eine Inschrift aus Echnatons 16. Regierungsjahr. Und da wurde Nofretete noch als große königliche Gemahlin genannt. Und wahrscheinlich hat sie sogar ihren Mann überlebt und hat sogar zeitweise selbst als Pharao regiert. Ja, aber das ist auch wieder nicht gesichert.
Hat man denn jemals ihre Grabstätte gefunden?
Nee. Und zwar weder Mumie noch Grab wurden je gefunden. Und da ranken sich einige Legenden darum. Und zum Beispiel, dass sie von den Konkurrenten ermordet wurde.
Aber das im 21. Jahrhundert herauszufinden, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, genau, also einen altertümlichen potenziellen Mord aufzuklären, das ist bis jetzt den Archäologen noch nicht gelungen. Zumal es ja auch keine Leiche gibt. Anders ist es bei König Tutanchamun, von dem wir ja schon gehört haben. Da hat man nämlich mittlerweile herausgefunden, dass er vermutlich an einem Unfall starb und eben nicht von einem Konkurrenten ermordet wurde. Ja, und obwohl man so wenig weiß über sie, über die Königin, oder vielleicht auch gerade deshalb ist sie zur Ikone geworden. Birk, warum fasziniert sie uns so sehr?
Ich glaube, das liegt an der Büste selber, weil die verkörpert irgendwie so einen sehr zeitlosen Schönheitsmythos. Hohe Wangenknochen, mandelförmige Augen, volle Lippen, ein langer Hals. Und das wird, egal, ob man nun in den 20er Jahren oder heute gibt, schaut, es ist wirklich ein Sinnbild von Eleganz. Also schon bei der ersten öffentlichen Ausstellung setzte sozusagen eine regelrechte Nofretete-Manie ein. Man konnte ganz viel Merch schon damals kaufen und sie hat die Mode beeinflusst, Make-up, Kunst. Und selbst in der Popkultur gibt es Anspielungen auf Nofretete. Zum Beispiel ist die US-Sängerin Beyoncé als Nofretete aufgetreten.
Mhm. Ja, Beyoncé verehrte Nofretete als mächtige schwarze Frau. Sie sieht sie vor allen Dingen auch feministisch. Und die Europäer oder sahen in Nofretete lange so eine typische europäische weiße Nofretete, eine Verkörperung der Hochkultur. Und natürlich die Ägypter, die sehen die Nofretete als Ägypterin und stellen Bezüge zum heutigen Ägypten her. Es gibt verschiedene Deutungshoheiten. Und nicht nur um ihre kulturelle Bedeutung, sondern auch um ihren Besitz. So sagt etwa der frühere Direktor der ägyptischen antiken Verwaltung, dass Nofretete ins neue Pharaonenmuseum nach Kairo gehört, weil sie sich unrechtmäßig in Berlin befinde. Die Stiftung preußischer Kulturbesitz betont dagegen, dass die Büste 1913 völlig rechtmäßig in deutschen Besitz gekommen ist. Wer hat recht?
Also gerade ist es ja wieder mal aufgekommen, die Diskussion kommt immer wieder auf. Jetzt ist ja das neue Museum in Ägypten fertig und jetzt ist die Diskussion wieder da und es geht natürlich auch um den Umgang von kolonialen Erbe. Also ehemalige Kunstwerke fielen halt europäischen oder amerikanischen Sammlern zu einer Zeit in die Hände, wo die europäischen Großmächte einfach die Welt kontrollierten und kolonisierten. Und zu dieser Zeit stand Ägypten unter britischer Besatzung. Es gab einen Antikendienst, der wurde zeitweise von Briten, aber auch von Franzosen geleitet. Und die haben darüber bestimmt, wie viel ausgegeben wurde und wie viel in Ägypten bleiben durfte. Und schon damals gab es die Regelung 50-50. Also 50 musste in Ägypten bleiben und 50 durfte ausgeführt werden.
Wie kam es nun, dass die Büste trotzdem nach Deutschland gelangte? Immerhin hast du gerade gesagt, dass der ägyptische Antikendienst von Franzosen oder beziehungsweise den Briten geleitet wurde. Ägypten selbst war ja aber nie eine deutsche Kolonie.
Genau, die Ägypter hatten quasi nicht viel zu sagen. Die hatten mit ihrer eigenen Altertumsverwaltung nichts zu tun. Und nach britischem Gesetz wurden die Grabungsfunde geteilt und zwar unter den Leuten, die eine Grabungslizenz im Ausland hatten, quasi in Ägypten, also zum Beispiel Deutschen, und der Verwaltung. Die haben quasi entschieden, was hier bleibt und was mitkommt. Und genau, Hälfte ging an die ausländischen Archäologen und das war so ein Hin- und Her-Geschacher quasi.
Werbung.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.
Hälfte, Hälfte, das klingt für mich erstmal eigentlich nach einer gerechten Aufteilung.
Also die Aufteilung ist natürlich immer eine große Frage, wie gerecht sowas ist, wenn die Ägypter nicht mitsprechen dürfen. Am 20. Januar 1913 kam es zu einer offiziellen Fundteilung zwischen den deutschen Archäologen und einem jungen Angestellten des Antikendienstes aus Frankreich. Und ja, die Teilung sollte zur Hälfte erfolgen und für die ägyptische Seite wurde ein Altarbild, der sogenannte Klapp-Altar von Kairo, an die erste Position gesetzt und als ebenbürtiges Gegenstück setzte Borchert die Nofretete-Büste.
Und darauf hat sich der französische Beamte sozusagen eingelassen, also ist er der Schuldige an dem Ganzen.
Ja, und jetzt wird es ein bisschen brisant und aus Borcherts Aufzeichnung geht hervor, dass er wohl schon gewusst hat, was ihm da gelungen ist. Und er hat vermutlich Nofretete so ein bisschen oder die Büste so ein bisschen zwischen andere Stücke gelegt. Er wusste auch, dass dieser Klapp-Altar so ein bisschen im Fokus der französischen Verwaltung stand und hat denen das bewusst gegeben und hat die damit so ein bisschen über den Tisch gezogen und hat das so ein bisschen unter der Hand verschoben. Hätte er die quasi einfach auf den Tisch gestellt und gesagt, das ist die Büste, wäre sie vielleicht gar nicht ausreisen dürfen. Und die Grabung hat übrigens ein Berliner Unternehmer und Mäzen, James Simon, bezahlt. Und er erhielt nämlich alle Stücke für die deutsche Seite und hat die dann erst 1920 dem Deutschen Museum geschenkt in einer großen Geste. Und lange wurde auch diese Nofretete nicht ausgestellt, weil man schon damals gesagt hat, lass sie lieber nicht zeigen, das wird zurückgeholt. Und deshalb stand sie die ersten 7 Jahre nach dem Fund auf dem Kaminsims im Arbeitszimmer des Mäzens.
Man ahnte also schon damals, dass die ägyptische Seite protestieren würde, wenn sie erfahren hätte, welches Meisterwerk da nach Deutschland eingeschmuggelt wurde.
Genau, und damit lag man gar nicht so falsch. Prompt nach der Ausstellungseröffnung und auch einer großen medialen Welle in Deutschland, aber auch in England, forderte der französische Direktor des ägyptischen Antikendienstes, Pierre Lacan, die Büste sofort zurück. Und die ägyptische Regierung schloss sich natürlich irgendwie der Forderung an. Und Borchardt hat auch seine Grabungslizenz in Ägypten verloren.
Birk, wie sieht es denn ganz pragmatisch betrachtet rechtlich aus? Wer ist sozusagen im Recht oder wer ist nach dem Recht Besitzer dieser Büste?
Also Ägypten kann sie nicht zurückverlangen, weil das Recht sagt, wurde sie sozusagen früher auf rechten Wege ausgeführt und das nach dem Recht von 1913 war das in Ordnung, was Borchardt gemacht hat, kann man sie nicht zurückverlangen. Moralisch würde ich sagen, spricht wenig dagegen, diese Büste in Berlin zu halten, weil, sind wir ehrlich, in heutiger Zeit kann auch eine Kopie dieser Büste da stehen, das kann da auch stehen und eine solche Büste gehört einfach nach Ägypten. Das ist so meine Meinung. Auch, das muss ich auch nochmal sagen, wenn man in den Raum schaut und in diesem Raum steht, dass das jetzt Beutekunst ist, ist im Museum, sagen wir mal, wird in einer Fußnote ganz unten erwähnt.
Ja, Birk, das ist tatsächlich brisant und wird ja auch gerade viel diskutiert. Ich danke dir aber jetzt erstmal für diese spannende Folge und vor allen Dingen, dass wir in das Leben der Königin eintauchen konnten. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Lust habt, eure Meinung zu teilen, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare zur Folge. Und wer noch mehr Lust auf Wissenschaft bekommen hat, ist eingeladen, PM oder das Schneller Schlau Magazin auch am Kiosk zu kaufen.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Werbung.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.